Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Noch sind nicht alle Hauptpreise vergeben bei der Gala des Deutschen Filmpreises heute Abend in Berlin. Da gab es nämlich am Anfang eine technische Panne und alles dauert viel länger als geplant. Aber wir schaffen das noch in etwa einer halben Stunde hier in Fazit. Abgezeichnet hat sich bislang, dass Mascha Schilinski für ihren Film In die Sonne schauen die meisten Preise bekommen hat. Aber reicht es auch für die Goldene Lola? Wir sind gespannt. Zunächst aber reden wir über den Begriff Waffenruhe. Wofür steht der eigentlich, wenn all überall trotzdem weitergebombt wird? Wir sind bei einer seltenen Opernpremiere in Oldenburg. Manfred Gurlitz, Wozzeck. Und in Düsseldorf widmet man dem Künstler John Raffman eine Ausstellung, die zeigt, wie er mit KI experimentiert und die Grenzen zwischen digital und analog auslotet. Offiziell herrscht an gleich mehreren Brennpunkten der Welt Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, im Libanon, in Gaza. Doch geschossen wird trotzdem. Gerade erst hat Israels Ministerpräsident Netanyahu erklärt, er wolle die israelische Kontrolle über den Gazastreifen auf 70% ausdehnen. Auch dort gilt ja formal eine Waffenruhe. Wie dehnbar ist dieser Begriff also? Ist Waffenruhe im Grunde nur eine Art heruntergedimmter Krieg? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Historiker Jörn Leonhardt gesprochen. Er ist Professor für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Eines seiner Bücher trägt den Titel Der überforderte Frieden. Guten Abend, Herr Leonhardt.
Guten Abend.
Sie haben sich immer wieder intensiv damit befasst, wie Kriege beendet wurden, wie sie beendet werden. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang diese sogenannte Waffenruhe?
Man könnte sagen, dass die Waffenruhe der erste Versuch ist, auszutesten, ob man einen Ausweg aus einem Krieg findet. Dieser erste Versuch ist, wenn man so will, noch sehr vorsichtig. Er hat keine völkerrechtliche Bindewirkung im Unterschied zum vertraglich festgelegten Waffenstillstand. Waffenruhen sind meist lokal und regional begrenzt und sie sind temporär. Und das vielleicht Wichtigste, es gibt kein Instrument, eine Seite von der Wiederaufnahme der Kämpfe abzuhalten. Und das bedeutet, dass die Waffenruhe historisch immer wieder dafür eingesetzt wurde, auszutesten, ob es die Gegenseite mit dem proklamierten Friedenswillen eigentlich ernst meint oder nicht. Oder man hat die Waffenruhe genutzt, um militärisch sich auf die Fortsetzung des Kampfes wieder einzustellen. Und dieses taktische Kalkül, dieses Nichtwissen, ob es eben eine Ruhepause ist oder der erste Weg aus dem Krieg heraus, macht die Situation einer Waffenruhe häufig fragil. Das ist historisch so und das sehen wir im Augenblick auch etwa zwischen dem Iran und den USA.
Also so ein taktischer Testballon, könnte man sagen. Wenn jetzt das nicht bindend ist, was folgt denn daraus, wenn sie nicht eingehalten wird, die Waffenruhe?
Wenn sie nicht eingehalten wird, haben wir in ganz vielen historischen Konstellationen eine Wiederaufnahme des Krieges, zum Teil sogar mit höherer Gewalt als vorher. Das kennen wir etwa aus dem Koreakrieg, aus Kriegen zwischen Iran und Irak. Auch im Vietnamkrieg hat es solche Beispiele gegeben. Andererseits wissen wir auch, dass die Waffenruhe häufig benutzt wird, um herauszubekommen, ob es ein Fenster der Diplomatie gibt. Traditionell ist die Waffenruhe immer der Augenblick, wo man Parlamentäre ins gegnerische Gebiet einreisen lässt, wo man Verwundete birgt, wo man Kriegsgefangene austauscht. Also in gewisser Weise fängt wieder ein Minimum an Kommunikation an. Und das ist natürlich auch eine Chance für den Frieden, für die Gestaltung des Friedens. Aber es ist eben eine fragile Situation. Und das ist vielleicht das Wichtigste, sie ist unterhalb einer vertraglichen Bindung. Das heißt, sie lässt allen Akteuren einen relativ breiten Spielraum, den Krieg fortzusetzen, wenn man zu dem Ziel kommt, dass die militärische Logik eben noch nicht durchbrochen ist.
Ja, Diplomatie, mögliche Verhandlungen, das ist die Chance. Aber die Risikoseite muss man ja auch sehen. Die Waffenruhe kann ja auch dafür genutzt werden, sich in dieser Zeit militärische Vorteile zu verschaffen.
Ganz genau, auch dafür gibt es viele Beispiele. Das führt allerdings in der Regel dazu, dass dann beide erkennen, dass hinter der Waffenruhe ein taktisches Vorgehen steht. Und dann spricht eben sehr viel mehr dafür, dass der Krieg wieder aufgenommen wird, unter Umständen, wie angedeutet, sogar mit höherer Gewaltintensität als vorher. Man darf nicht vergessen, wenn man in eine lange Endphase eines Krieges kommt, geht es auch darum, dem Gegner immer noch anzudeuten oder zu demonstrieren, zu was man selbst militärisch, technologisch, ressourcentechnisch noch in der Lage ist. Das ist vielleicht auch der Versuch für eine mögliche weitergehende Verhandlung, sei es ein Waffenstillstand oder vielleicht irgendwann eine Friedensverhandlung, wenn man so will, die Stakes abzusichern und auch anzudeuten, welche Optionen man selbst immer noch hat. Und dieses taktische Kalkulieren, das bedingt eben auch den Griff zur Gewalt. Und das ist, glaube ich, das, womit wir bei Waffenruhen immer zu rechnen haben.
Was ist denn der Unterschied zum Waffenstillstand?
Der Waffenstillstand ist ein völkerrechtlich viel festgelegteres Abkommen. Es gibt ihn als völkerrechtliche Definition seit der Haager Landkriegsordnung von 1907. Er bindet die Vertragspartner. Er verbietet qua Vertrag die Wiederaufnahme von Feindseligkeiten für die Dauer des Waffenstillstandes. Diese Dauer wird festgelegt, dann kann man den Waffenstillstand verlängern. Das passiert etwa nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918. Und das bedeutet natürlich, dass es sehr viel mehr Erwartungssicherheit gibt, dass in dieser Phase jetzt wirklich keine Feindseligkeiten wieder aufgenommen werden. Und das ist in der Regel der Augenblick, bei dem man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass die militärische Logik durchbrochen ist, dass es jetzt wirklich ein Fenster der Diplomatie gibt, ist deutlich höher. Und diese vertragliche Bindung, diese völkerrechtliche Qualität, das ist das, was der Waffenruhe fehlt. Sie ist letztlich eine nicht bindende Absprache und sie kann deshalb viel taktischer eingesetzt werden als der Waffenstillstand.
Wenn wir in die Geschichte schauen, seit wann gibt es überhaupt sowas wie Waffenruhe, über die sich ja die Kriegsparteien erstmal verständigen müssen?
Das gibt es eigentlich, solange wir Kriege kennen. Waffenruhen als lokale oder regionale Absprachen, die kennen wir schon aus der Antike. Es gibt sie in den mittelalterlichen Kriegen, es gibt sie in der frühen Neuzeit und dann bis unsere Gegenwart. Der Waffenstillstand als Vertrag ist dagegen eine viel jüngere Erscheinung, hängt zusammen mit den Kriegserfahrungen des 19. und 20. Jahrhunderts und dann vor allen Dingen mit der Entwicklung des Völkerrechts. Und diese völkerrechtliche Qualität ist eben das, was der Waffenruhe fehlt und erklärt vielleicht auch, warum wir Waffenruhen als Absprachen zwischen Kriegsakteuren sehr viel länger kennen in der Geschichte.
Und gibt es Beispiele dafür, dass Waffenruhe tatsächlich direkt zu Frieden geführt hat?
Es gibt sehr viele Beispiele, in denen die Waffenruhe dann am Ende nicht taktischer Natur war, sondern die Waffenruhe eine erste Grundvoraussetzung dafür war, dass man wieder miteinander kommuniziert. Und dann könnte man sagen, ist der konsequente zweite Schritt der Waffenstillstand. Wenn die Seiten der Kriegsbeteiligten zu dem Schluss kommen, alle meinen es ernst, dann sind natürlich sehr viel mehr Hindernisse aus dem Weg geräumt für einen Waffenstillstand. Und dafür gibt es durchaus Beispiele, also etwa in den Kriegen des 19. Jahrhunderts, also im Deutsch-Französischen Krieg, im Preußisch-Österreichischen Krieg, sind solche Waffenruhen erfolgreich gewesen und haben dann auch eben sehr schnell zu Waffenstillständen, dann zu Präliminarfrieden und dann sozusagen nach einigen Monaten auch zu Friedensverträgen geführt. Also es kann der Einstieg in ein Ende des Krieges sein, aber es ist in gewisser Weise auch noch die Zone des Kalkulierens und das macht die Unsicherheit aus.
Naja, und je häufiger die Waffenruhe nicht eingehalten wird, desto eher kommt es ja zu dieser Haltung, dass man denkt, ist ja eh nichts wert.
Das ist genau der Punkt. Umgekehrt kann man sagen, wenn die Waffenruhe hält, wenn sie so gut hält, dass man vielleicht Gefangenenaustausch, Bergung von Verletzten realisieren kann, wenn dieses Fenster umso größer wird, dann wird vielleicht auch das gegenseitige Vertrauen größer, dass wirklich alle Seiten eine Friedenslösung wollen. Und dann kann eine gelungene Waffenruhe vielleicht auch im zweiten oder dritten Anlauf und vielleicht auch noch unter internationaler Vermittlung ein sehr wichtiger Schritt zu einem dauerhafteren Frieden sein.
Die Kunst der Kriegsführung, wenn man das so sagen kann, die erfährt ja gerade große Veränderungen, also durch Drohnen, durch andere ferngesteuerte Waffen, durch KI. Was bedeutet das denn für die Kunst des Friedensschlusses?
Es macht die Kunst des Friedensschlusses deshalb schwieriger, weil die Auffächerung der Waffentechnologie und natürlich ist es die Auffächerung einer Distanzwaffentechnologie, die Überprüfung von Brüchen von Waffenstillständen oder Waffenruhen viel schwieriger macht. Eine Drohne können Sie, wenn man so will, ganz asymmetrisch einsetzen. Sie können von einer Waffenruhe sprechen und dann findet an irgendeiner Stelle nochmal ein Drohnenangriff statt und dann kann man das unter Umständen als Kommunikationsmissverständnis oder technisches Versagen deklarieren. Und das ist das, was die neueren Kriege vielleicht auch auszeichnet, dass diese Vielfalt von automatisierten Waffen die Kontrolle, wann man eigentlich wirklich auf dem Weg zum Frieden ist oder ob man sich noch im Krieg befindet, sehr viel schwieriger macht. Es ist vielleicht das wesentliche Zeichen der Gegenwart, dass die Grenze zwischen Krieg und Frieden, die eigentlich das Völkerrecht voraussetzt, dass diese Grenze immer brüchiger, permeabler, verflüssigter wird. Und das macht die Anwendung von völkerrechtlichen Normen umso schwieriger. Und das macht natürlich auch den Weg vom Krieg in den Frieden schwieriger.
Welche Rolle spielte Waffenruhe auf dem Weg zur Beendigung von Kriegen? Darüber habe ich mit dem Freiburger Historiker Jörn Leonhardt gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Leonhardt.
Sehr gerne.
Heute ging es in die nächste Runde vor dem Untersuchungsausschuss im Berliner Landesparlament. Das Gremium soll den Skandal um die Vergabe von Fördergeldern zur Bekämpfung von Antisemitismus aufklären. Es geht um etwa 3 Millionen Euro, die nach expliziten Wünschen von CDU-Abgeordneten vergeben wurden. Diese hatten entsprechend Druck auf die Kulturverwaltung ausgeübt. Unter anderem haben Parteifreunde für teils dubiose Projekte Geld bekommen. Heute nun waren 2 Personen als Zeugen vor den Ausschuss geladen, 2 Personen, die durch den Vorfall inzwischen ihr Amt verloren haben, die ehemalige Spitze der Kulturverwaltung, der Staatssekretär und die Ex-Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson. Im Studio ist Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Wie hat sich Frau Wedel-Wilson denn vor dem Untersuchungsausschuss präsentiert?
Ja, sie kam mit einem Anwalt tatsächlich und hat dann vom Blatt gelesen, also ein Statement abgelesen. Der Inhalt, der Kampf gegen Antisemitismus sei entscheidend für ihr Handeln. Und als sie das Amt von Giorgiallo übernahm, der war ja vor ihr bereits zurückgetreten, hätte sie eine ungeordnete Situation vorgefunden. Er hätte diese Mittel bereits zugesagt gehabt und sie selber konnte diesen politischen Willen nur umsetzen und hätte sie das nicht gemacht, sagte sie. Also hätte sie diese Fördermittelbescheide nicht unterschrieben, dann hätte eben Berlin ein Jahr verloren im Kampf gegen Antisemitismus. Und dann am Ende ihres Statements sagte sie sinngemäß, das war's, ich sage jetzt kein Wort mehr und ich nehme jetzt von meinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch. Und dann wurde es interessant, weil dann kamen ganz, ganz viele Abgeordnete, die ihr ganz viele Fragen stellten und sie sagte immer nur diesen einen Satz, ich nehme von meinem verfassungsgemäßen Recht der Aussageverweigerung Gebrauch und am Ende hat sie dann gar nichts mehr gesagt.
Und das ist zulässig.
Naja, es gibt Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, die lauten auf Haushaltsuntreue, also sprich Veruntreuung von Steuergeldern. Möglicherweise wird dadurch ein Ermittlungsverfahren auch gegen Sarah Wedel-Wilson, das wissen wir noch nicht. Und deshalb hat sie gesagt, ich habe ein Recht, die Aussage zu verweigern, denn ich muss mich nicht selber belasten. Der Untersuchungsausschuss hat das ein bisschen anders gesehen, hat gesagt, ja, das stimmt, aber es kann nicht sein, dass sie auf überhaupt keine Frage antwortet. Also es müsste zulässig sein, doch Fragen zu stellen, die nicht direkt mit diesem Gegenstand zu tun haben. Das wird jetzt nochmal rechtlich geprüft. Aber sie blieb stumm.
2. Zeuge war der ehemalige CDU-Staatssekretär Oliver Friederici. Erzählt er dieselbe Geschichte wie die Ex-Senatorin? Sind sich die beiden da einig?
Nee, und das war das Interessante. Sie sind sich ganz und gar nicht einig. Beide kommen ja aus demselben politischen konservativen Lager. Aber der frühere Staatssekretär, der ist zunächst von Giorgiallo kaltgestellt worden und dann auf Betreiben der Nachfolgerin Giallos eben Sarah Wedel-Wilson entlassen worden. Und er hat im Ausschuss heute so den Guten gegeben. Also er hat gesagt, Ich war die Führungsposition, die immer rechtsstaatlich gehandelt hat und ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen. Und mir war klar, diese Förderbescheide, die hätte man nicht unterschreiben dürfen. Das ganze Verfahren sei rechtswidrig gewesen. Und jetzt sagt die Opposition, er hat alles richtig gemacht und dafür ist er auch noch seinen Job los. Die CDU sagt, also die früheren Parteifreunde, er sei eben damals ein Bremser gewesen, so ein reiner Verwaltungsmensch, der immer nur auf Regeln gepocht hätte. Und so bringe man eben eine Stadt wie Berlin nicht voran. Und mit dieser Haltung könne man Antisemitismus nicht bekämpfen. Also da sind sich die CDU-Regierungsvertreter und die Opposition nicht einig.
Ein Gutachten des Landesrechnungshofs bescheinigt ja die evident rechtswidrige Vergabe der Steuergelder. Die geförderten Projekte wurden nicht inhaltlich bewertet. Es gab keine Jury wie sonst üblich und auch keine offene Ausschreibung. Außerdem haben zum Teil auch kommerzielle Unternehmen Fördergelder gegen Antisemitismus erhalten. Das ist nicht zulässig. Heißt das, das war alles unlauter und unseriös und die Geförderten müssen das erhaltene Geld möglicherweise zurückzahlen?
Das ist noch nicht klar. Also wir wissen, die Projekte wurden nicht inhaltlich überprüft. Sie haben eben das Geld erhalten aufgrund dieses Drucks der CDU-Leute und weil das Land Berlin eben schnell viel Geld ausgeben wollte für den Kampf gegen Antisemitismus. Es gibt unter diesen 13 geförderten Projekten gute, also Träger, die schon lange Erfahrung haben in diesem Bereich. Andere machen eben den Eindruck, sie sind extra dafür gegründet worden. Also wie sie jetzt ihr Geld ausgegeben haben, wird jetzt überprüft. Aber ich vermute nicht, dass da Geld zurückgefordert werden kann. Denn es gab ja gar keine Kriterien, nach denen das Geld ausgegeben wurde an diese Projekte. Also wie will man jetzt überprüfen, haben die das Geld richtig ausgegeben oder falsch?
Wie stark ist der Kampf gegen Antisemitismus in Berlin dadurch beschädigt worden?
Ja, da gibt's unterschiedliche Bewertungen. Ich habe also mit etablierten Initiativen gesprochen, mit Expertinnen und Experten, die sagen, ja, der Kampf ist beschädigt worden, denn die, die gute Arbeit machen, die werden ja quasi in Mithaftung genommen. Und es gibt andere, die sagen, ach, im Grunde interessiert es gar nicht so viele Leute und wir beweisen in diesem Jahr, dass wir unser Geld richtig gut ausgeben können im Kampf gegen Antisemitismus.
Der Untersuchungsausschuss, der steht ja jetzt kurz vor seinem Ende. Was ist da in den nächsten Wochen noch zu erwarten?
Es wird noch eine wirklich wichtige Zeugenbefragung geben. Das ist im Juni, 11. Juni, George Jalo, der zurückgetretene Kultursenator. Ob er auch die Aussage verweigern wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Also das ist noch interessant und dann wird es wohl im Juli einen Abschlussbericht geben und der geht dann so richtig in die heiße Wahlkampfzeit rein. Wir haben ja im September Wahlen, also das wird noch interessant.
Claudia van Laak mit einem Update zum Untersuchungsausschuss im Berliner Landesparlament in Sachen Fördermittelskandal. Vielen Dank für die Informationen.
Gerne.
Zum 100. Jubiläum der Uraufführung von Manfred Gurlitz' Oper Wozzeck bringt das Oldenburgische Staatstheater das selten aufgeführte Werk jetzt wieder auf die Bühne. Viel bekannter ist ja die Version von Alban Berg, die hier wohl in kurzen Momenten auch mitverwendet wird. Grundlage für beide ist Georg Büchners Drama um den Soldaten Wozzeck. Für Fazit war Uwe Friedrich in der heutigen Premiere dieser musikalischen Tragödie. Was für eine Welt macht die Musik von Manfred Gurlitt spürbar?
Manfred Gurlitt benutzt ein sehr großes Orchester für seine Musik, die sehr weit entfernt ist von der von Alban Berg. Er ist der traditionellere Komponist, vielleicht auch der sentimentalere. Es geht schon in die Richtung der neuen Sachlichkeit. Man darf an Paul Hindemith denken, den Zeitgenossen. Also es ist runtergekühlt, es ist nicht veristisch aufgemotzt, wenn ich vorhin sentimental gesagt habe. Das bezieht sich eher auf kleine Szenen, wo dann Gurlitt doch den konventionelleren Emotionen nachlauscht, würde ich vielleicht sagen. Und damit wir gleich einen Eindruck bekommen, können wir Arthur Bruce in der Titelpartie hören.
Fürst dich, Marie, und bist doch fromm und gut und treu.
Da hören wir schon, dass das echte Gesangslinien sind, die Gurlitt hier schreibt für seine Protagonisten. Auch für die Marie, Stephanie Henshaw oder Andres ist Seamus Beg, die das in Oldenburg alle mit großer Hingabe machen. Dirigiert wird von Vito Cristofaro, das hiesige Orchester. Gegen Ende hatte ich dann doch das Gefühl, dass es ein bisschen unkonzentriert wird, aber die machen schon den ganz großen romantischen Ton.
Ist das denn bei Manfred Gurlitt eigentlich der gleiche Text, dieselben Szenen wie bei Alban Berg?
Die Schlüsselszenen sind schon die gleichen. Interessant ist immer, wenn er noch Stücke dazu nimmt, zum Beispiel wie Wozzeck das Messer kauft beim Juden, der hier der Krämer heißt. Er lässt hingegen weg die große Wirtshausszene, die ja bei Berg total spannend ist, weil Wozzeck Angst hat vor dem Kollektiv, das ihn erkennen könnte als Mörder. Das ist immer mit einer etwas anderen Akzentsetzung verbunden, aber die zentralen Szenen, also Marie fällt dem Tambourmajor zum Opfer und Wozzeck ist furchtbar eifersüchtig oder auch, dass er sich mit Andres zum Stöckeschneiden trifft und da klar wird, er hat schon merkwürdige Wahnvorstellungen, das ist alles parallel verbunden.
Regie führt der Intendant des Oldenburgischen Staatstheaters Georg Heckel, selbst ausgebildeter Opernsänger. Was für Bilder findet er für dieses Drama?
Er hat sich von Timo Dentler und Ocarina Peter, zwei Ausstattern, die ich sehr, sehr schätze, über viele Jahre schon, den Orchestergraben und auch einen großen Teil des Zuschauerraums überbauen lassen. Und das Orchester ist auf der eigentlichen Hinterbühne, ist dann balancemäßig insofern interessant, als die Sänger doch sehr in den Vordergrund kommen dadurch. Dieser Raum kann von unten beleuchtet werden, sehr starke Schräge. Es gibt eigentlich nur einen Stuhl als Requisit. Und wie Heckel die Figuren in diesem Raum bewegt, ist schon hochvirtuos. Also diese Abstoßung oder Annäherung, vor allen Dingen der beiden, Wozzeck und Marie, aber auch in den sehr schräg gezeichneten Figuren Hauptmann und Doktor, die den Wozzeck quälen und überhaupt wie Wozzeck in diesen Wahnsinn abdriftet, das wird sehr schön und sehr intensiv gezeigt von Georg Heckel. Das funktioniert hervorragend und erreicht auch das Publikum sehr direkt.
Ja, lohnt sich diese Wiederentdeckung, auch wenn sie Alban Berg vielleicht nicht wirklich in den Schatten stellt?
In dem Fall kann man wirklich sagen, das Geniale und dass der Berg-Wozzeck genial ist, das ist nun wirklich unumstritten. Das Geniale ist der Feind des Guten bis sehr Guten. Das ist eine richtig schöne und richtig gelungene Oper. Gurlitt hat ja gleich zweimal Pech gehabt. Er hat auch die Soldaten vertont und da kam dann Bernd Alois Zimmermann mit einer genialen Oper. Ein kleiner Einwand noch gegen die Fassung heute. Es gibt immer mal wieder Berg-Bruchstücke, die interpoliert werden, da fühlte ich mich so ein bisschen unwohl, weil ich dachte, ja, das ist ein ganz anderer musikalischer Ton, der diesen Gurlitt disqualifiziert oder deklassiert. Disqualifiziert stimmt nicht, deklassiert. Das hätte man ihm doch ersparen sollen an diesem Abend.
Uwe Friedrich über die heutige Premiere von Manfred Gurlitts Oper Wozzeck am Oldenburgischen Staatstheater. Vielen Dank und schönen Restabend. Mascha Czelinskis Film In die Sonne schauen hat soeben die Goldene Lola bekommen, den Deutschen Filmpreis. Wir schalten gleich zur Gala, aber erstmal weitere Meldungen aus der Kultur vom Tage.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Co-Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Mendel, hat Bedenken wegen der in München und Leipzig geplanten Ableger der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die Idee der Außenstellen in Deutschland bezeichnete er im Deutschlandfunk als Symbol mit historischem Gewicht. Yad Vashem ist aber aus seiner Sicht nicht nur eine Gedenkstätte, sondern zugleich eine Einrichtung, die der israelischen Regierung unterstellt ist.
Rechtsradikale dominieren die israelische Regierung. Da sind auch problematische Figuren wie Tamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Und dann muss man auch darüber ernsthaft diskutieren, was das bedeutet, wenn eine Außenstelle von einer Einrichtung inmitten unserer Bildungssystem, in der Erinnerungskultur gesetzt wird, der möglicherweise auch durch Rechtsradikale beeinflusst wird.
Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank. Zustimmung zu den Plänen für die ersten Zweigstellen der Gedenkstätte außerhalb Israels kam etwa von den Ministerpräsidenten von Sachsen und Bayern, Kretschmer und Söder. Die 250-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten um den 4. Juli muss umgeplant werden, zumindest musikalisch. Gerade wurden die ersten Konzerte auf der National Mall in Washington bekannt gegeben. Prompt wollen etliche der angekündigten Musikschaffenden damit nichts zu tun haben. Der Hip-Hopper Young MC etwa verkündete, dass er nicht auftreten wird. Wie er dem Magazin Vibe sagte, hatte er keine Ahnung, dass die Konzertreihe als Trump-nahes Event gilt. Ähnlich argumentierte die Country-Sängerin Martina McBride. Bestätigt hat als einer von wenigen Vanilla Ice. Der Rapper ist seinem Management zufolge stolz darauf, Amerikas 250. Jahrestag mitfeiern zu dürfen. Gerade eben werden in Los Angeles die Golden Trailer Awards vergeben. Damit wird das Marketing hinter den Filmen gewürdigt, vom Kinotrailer über Poster bis hin zu Social-Media-Kampagnen weltweit. Als erstes wurde der Gewinner in der Kategorie Beste Action bekannt gegeben. Es ist The Running Man – What It Takes, eine Paramount-Produktion. Die Golden Trailer Awards wurden vor 26 Jahren von zwei Schwestern ins Leben gerufen, Evelyn und Monica Brady. Sie fanden, dass das Genre nicht ausreichend gewürdigt wird. Dabei sind Trailer ihrer Ansicht nach der wichtigste Faktor, der Leute ins Kino treibt. Wurden Frauen in der Bibel im Laufe der Jahrhunderte unsichtbar gemacht? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt am Main. Gezeigt werden Ergebnisse eines Forschungsprojekts mehrerer deutscher Universitäten und Hochschulen, das hunderttausende altgriechische Textvarianten des Neuen Testaments ausgewertet hat. Die Theologen und Informatiker haben dabei mit Hilfe eines internetbasierten Werkzeugs eine auffällige Tendenz entdeckt. Manche Frauennamen wurden in späteren Abschriften zu Männernamen verändert. Umgekehrt sei das nicht nachweisbar. Als Beispiel nennen sie die Apostolin Junia, die lange Zeit in manchen Bibelübersetzungen als Mann Junias dargestellt wurde. Die Untersuchung zur Überlieferung der neutestamentlichen Texte und ihrer Übersetzungen zeige, dass Geschlechterfragen schon immer Teil der Kultur waren.
Ja, für die deutsche Filmbranche ist es der Abend des Jahres, die Verleihung der deutschen Filmpreise in Berlin heute im Palais am Funkturm. Veranstaltet wird die Preisgala von der Deutschen Filmakademie und deren 2400 Mitglieder entscheiden darüber, wer die goldenen, silbernen und bronzenen Lolas bekommt und auch all die anderen Lolas. Anke Lewicke ist für Fazit vor Ort, hat die Show und die Preisträger im Blick und wird einordnen, was die Lolas über den Zustand des deutschen Films aussagen. Hallo Anke.
Hallo, liebe Britta.
Also, große Gewinnerin ist Mascha Schilinski und viele Gewerke, die an ihrem Film In die Sonne schauen, beteiligt sind. Ich weiß, der Film war auch dein Favorit. Warum? Was zeichnet den aus?
Ja, ich finde es einfach großartig und ich habe Hochachtung dafür, wie Mascha Schilinski, ich muss es jetzt einfach mal so salopp sagen, ihre Vision durchgezogen hat. Sie hat den Film gemacht, den sie wirklich vor Augen hatte. Sie hat all ihre Visionen umgesetzt und das zeigen ja auch die Preise für die Gewerke, dass da eine Regisseurin wirklich einen Zugriff auf ihr Thema hatte. Und der Schauplatz des Films ist ja ein Vierseithof in der Altmark und über vier Epochen eines Jahrhunderts betrachtet ja Schilinski die Schicksale von vier Mädchen, Frauen. Und der Film ist einfach, wie er geschnitten ist, wie er gedreht ist, verbindet er durch den Schnitt, durch die fließende Kamerabewegung diese verschiedenen Schicksale. Also die Biografien werden ineinander gespiegelt, die traumatischen Erfahrungen werden von der nächsten Generation weitergelebt, aber auch die schönen Erinnerungen, die in dem schweren Gemäuer sind, das alles verdichtet sich zu einer ewigen Gegenwart, auch zu einer ewigen Gegenwart, einer weiblichen Solidarität. Und es war auch so schön, wie Mascha Schilinski einfach ihren Preis in Empfang genommen hat und nochmal gesagt hat, was ihr wichtig war.
Ich glaube, wir haben einfach irgendwie versucht, wirklich einen Film zu machen, der nicht nach seinem Publikum fragt, sondern einen Film zu machen, nachdem wir selber eine Sehnsucht hatten. Und wirklich, wir haben was preisgegeben, diesen Film, und aus den Eingeweiden heraus erzählt. Und ich glaube, wir waren sehr spezifisch. Und ich habe das Gefühl von dem ganzen Feedback jetzt nach einem Jahr Publikumsreise mit dem Film, dass viele Menschen sich darin wiedererkennen, ja.
Ja, also diese Regisseurin und ihr Film überstrahlt alle anderen, die heute Abend auch noch ausgezeichnet wurden. Wie bewertest du das insgesamt? Wie steht es um den deutschen Film, wenn wir auf die anderen Filme schauen?
Ich würde sagen, es steht super um den deutschen Film. Also In die Sonne schauen hat ja schon in Cannes im letzten Jahr den Regiepreis gewonnen. Dann Gelbe Briefe von Ilka Çatak hat den Goldenen Bär der Berlinale gewonnen und hier eben die Silberne Lola. Dann nehmen wir noch die nominierten Filme Amrum und Das Verschwinden des Dr. Josef Mengele. Auch diese Filme liefen letztes Jahr in Cannes und August Diehl wurde eben als bester Hauptdarsteller für seine Darstellung von Josef Mengele ausgezeichnet. Und auch, also einmal ist das eine internationale Anerkennung und In die Sonne schauen 350.000 Zuschauer, Gelbe Briefe läuft noch im Kino, über 100.000 Zuschauer. Und dann gibt es eben auch noch den Film Amrum, der hat 850.000 Zuschauer. Also das ist doch eigentlich alles sehr schön. Und ich finde es auch interessant, diese internationale Anerkennung auf den Festivals. Also wenn das deutsche Kino über Deutschland auch etwas erzählt, dann trifft es eben auf Anerkennung, auf den Resonanzraum, wird wahrgenommen.
Simon Verhoeven hat für Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die Bronzene Lola bekommen. Tragikomödie nach dem autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff. Dieser Film hat über 1 Million Zuschauer ins Kino gelockt. Für ihn ist das schon so eine Art Quantensprung, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und ich finde das auch schön, welche Tonlagen hier bei den Nominierungen zu finden waren. Und das ist ja auch ein Film, der erzählt viel über das Filmemachen, über das Wesen der Schauspielerei, über die Selbstfindung, die es braucht, um in die Rolle eines anderen zu schlüpfen, auch über die Selbstentblößung, auch über die Absurdität eines Schauspielstudiums, dass man auf einmal gesagt bekommt, ja, man soll mit dem Brustwarzen lächeln. Also es ist ein Film, der auch zur Sonderpreisverleihung dazugehört.
Er hat ja seine Mutter Senta Berger in diesem Film eine prominente Rolle anvertraut. Sie spielt die sehr unkonventionelle Großmutter des angehenden Schauspielers und bekommt dafür die Lola für die beste weibliche Hauptdarstellerin. Gerade hat sie ihren 85. Geburtstag gefeiert. Ist ein absoluter Publikumsliebling, schaut auf eine lange, auch internationale Karriere zurück, aber es war eben ihre erste Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Wie hat sie die Auszeichnung angenommen?
Ja, es gab den meisten Applaus im Saal. Es gab Standing Ovation, große Begeisterung. Und es ist ja auch toll, wie sie diese Großmutter, die Bühnenschauspielerin Inge Birkmann, also die Großmutter von Joachim Meyerhoff, spielt. Schrille Outfits, sie lässt das Steventum richtig raus, ist aber gleichzeitig eine sehr lebenskluge Frau. Und die Trinkrituale mit dem Ehemann, ja. Und sie war doch ziemlich stolz auf den Preis.
Also ich habe niemals darauf gewartet. Und darf ich mal ein bisschen arrogant sein? Ich habe ja schon ziemlich viele andere Auszeichnungen bekommen, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich auf etwas warten muss oder dass hier eine Lücke entstanden ist. Klingt furchtbar arrogant. Ich nehme es auch gleich wieder zurück. Aber ich habe natürlich gar nie Gelegenheit gehabt, eine zu bekommen, weil meine Arbeit in den letzten 20 Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen Fernseharbeit war. Und hier geht es ja um Kino und um Kinofilme.
Und jetzt hat sie den Preis, Senta Berger. Wim Wenders ist inzwischen auch 80 Jahre alt und als Regisseur ein Wanderer zwischen den Welten, kann man sagen. Paris, Texas hat er in den USA gedreht, 1984 die Goldene Palme in Cannes dafür gewonnen. Heute wurde er mit der Ehrenlola für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Allerdings war er ja zuletzt wegen Forderungen der Schauspielerin Nastassja Kinski in den Schlagzeilen. Es geht da um eine Szene in dem Film Falsche Bewegung aus dem Jahr 1975. Da war die Schauspielerin Kinski 13 Jahre alt und Wenders hat sie mit nacktem Oberkörper aufgenommen. In einer ganz kurzen Szene, die möchte sie jetzt nachträglich entfernt haben. Ich habe Wenders Dankesrede im Livestream gesehen heute Abend und ich fand das schon beeindruckend. dass er den Elefanten im Raum selbst angesprochen hat. Er hat gesagt:
Das würde ich heute nie mehr so machen. Ich weiß heute mehr, viel mehr. Es gibt andere Sensibilitäten. Wir leben in einer völlig anderen Welt als vor 50 Jahren. Der junge Mann, der 29-Jährige vor 50 Jahren, dem kann ich keinen Vorwurf machen. Er hat einen Film in seiner Zeit gemacht. Und was anderes wollte ich nie machen. Filme, die irgendwie den Zeitgeist treffen.
Ja, und er stellte sich und seinen Kolleginnen dann die Frage, wie geht man mit dem Filmerbe um?
Darf man, kann man, soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspieler, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut? Darf man das? Kann man einen Film im Nachhinein kürzen? Ich bin mit der Frage ziemlich allein, muss ich sagen, und ich bin auch ratlos.
Wenders wünscht sich, mit dem Thema eben nicht alleingelassen zu werden. Anke, was stellt er sich konkret vor?
Ja, er hat dann ja auch die Filmakademie aufgefordert, dass man vielleicht zusammen darüber redet. Er hofft vielleicht auch, dass die Filmakademie vermitteln kann zwischen ihm und Nastassja Kinski. Und natürlich werden da ja auch viel größere Fragen mit aufgeworfen, was er schon meinte mit dem Filmerbe. Wie geht man damit um? Und er hat es ja auch nochmal betont, er hat immer Filme aus einem Zeitgeist herausgemacht. 1975 hat Falsche Bewegung ja hier 6 deutsche Bundesfilmpreise gewonnen, so hieß die Lola damals, unter anderem Regie, Drehbuch, Schauspielensemble. Und die damalige Jury hatte also auch keinen Anstoß an dieser Szene genommen. Bei der freiwilligen Selbstkontrolle, FSK, wurde der Film mit 12 Jahren freigegeben. Aber die Zeiten haben sich ja geändert und genau das möchte Wim Wenders diskutieren. Und er möchte eben auch Nastassja Kinski zu Wort kommen lassen, die jetzt durch die MeToo-Bewegung vielleicht zum ersten Mal ihr Unwohlsein auch in Worte fassen kann. Also das ist eine gute Diskussion, die auch sich irgendwann vielleicht von Falschen Bewegungen lösen wird, sondern man muss vielleicht insgesamt noch mal anders die Filmgeschichte Revue passieren lassen.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, Anke, aber kurz bitte doch noch, wie war diese Gala inszeniert, moderiert vom Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Friedl?
Naja, es gab ja 50 Minuten Unterbrechung, trotzdem hat er es einfach super gemacht. Er ist charmant, er hat eine schöne Bühnenpräsenz, aber er ist einfach keine Rampensau. Er beherrscht die verschiedenen Tonlagen und wurde auch immer wieder mit viel Applaus belohnt.
Kann man sich noch in der ARD Mediathek anschauen. Die haben das live gestreamt und es steht online. Anke Lewicke über die Verleihung der Deutschen Filmpreise heute Abend im Palais am Funkturm in Berlin. Schönen Abend.
Tschüss.
Der kanadische Künstler John Raffman ist Mitte 40 und beobachtet das Internet seit 25 Jahren mit kritischer Distanz. Zugleich nutzt er die digitalen Welten für seine Kunst, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das K21 in Düsseldorf zeigt seine Arbeiten jetzt erstmals im musealen Kontext in Deutschland. Susanne Lurweg ist in diese immersiven, geheimnisvollen und manchmal auch erschreckenden Welten von John Raffman eingetaucht.
Zahlreiche Fernseher, aufgereiht, dicht an dicht, eine raumfüllende Installation. Lauter sprechende Köpfe. Eine Frau, die erzählt, dass ihre Eltern wollen, dass sie sich selber heiratet. Eine andere, die berichtet, wie sie Unfälle absichtlich verursacht hat, um Aufmerksamkeit zu generieren und nun nirgendwo mehr hingehen kann. Aber das sei egal, sie sei ohnehin nie unterwegs gewesen. I figured there'd be places I couldn't go anymore, but I'd never gone anywhere anyway. Willkommen in der Welt des kanadischen Künstlers John Raffman. Installationen, die einer Art Gedankenstrom des Internets gleichen. B-Hollywood-Schauspielerinnen erzählen krude Geschichten. Fette junge Männer behaupten, sie möchten Walross genannt werden. Es sind erschreckende Bilder. Im Netz existierten das Göttliche und das Profane nebeneinander, sagt John Raffman.
I think the sacred and the profane, they exist simultaneously.
Der 44-jährige Kanadier kennt die hellen und die dunklen Ecken des Netzes wie seine Westentasche. Seit den Nullerjahren durchstreift er die Welt des World Wide Web und findet darin unter anderem Geschichten von traurigen jungen Männern, die beim Computerspiel auf der Suche nach wahrer Liebe sind.
Jonathan plays a teenage computer genius and his intense desire to find true love.
Während John Rathman zu Beginn seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Internet noch ausschließlich vorhandenes Material nutzte, kreiert er nun mithilfe von KI komplett eigene Welten. In der Installation Cinema Kino vergießen Kinder mit tellergroßen Augen dicke Tränen. Wesen, deren männliche Köpfe auf dem Körper einer Robbe sitzen, laufen mit anderen Fabelgeschöpfen um die Wette. Vieles ist irritierend, verstörend und erinnert an die düsteren Bilderwelten eines Hieronymus Bosch. Es sind Bilder, die nicht zwingend KI-perfekt sind, sondern hinter die glänzende Oberfläche blicken, ganz im Sinne des Schöpfers.
Wenn man eine Welt zeigt, die nur glänzend und steril ist, fängt man die darunterliegende Dunkelheit nicht ein. Und ich glaube, man muss durch die Dunkelheit gehen, um das Licht zu sehen. Das finde ich nicht nihilistisch, sondern ich glaube, man muss sich dem stellen.
Wenn John Rathman seine Kunst erläutert, klingt der studierte Philosoph durch und jemand, dem kein menschliches Gefühl fremd ist. Von Scham über Ekel bis hin zu Hass und Lust. Er schafft keine Wohlfühloasen, sondern legt konsequent den Finger in die offenen Wunden, die uns das Netz inzwischen zufügt. In fast allen Räumen flimmern Bildschirme, toben seltsame Geschöpfe über die Leinwände, bellen Hunde. Fast schon erholsam wirkt hingegen das in der Mitte der Halle gezeigte Projekt »Die neuen Augen« von Google. Der Titel bezieht sich auf die neuen Kameras, die auf den Dokumentationsautos von Google angebracht sind. Seit 2008 scannt Rathman diese Aufnahmen und findet ungewöhnliche, schöne oder seltsame Bilder, die er unter anderem zu Fotoprints verarbeitet und Geschichten dazu erfindet, die er selbst erzählt. Wie jene, wie er ein Bild im Netz sieht, das er selbst geschaffen hat.
But this one was different. It was one of mine.
Von der Verheißung der einstigen Demokratie durch das Internet ist nicht mehr viel übrig. Wohltuend wirken da die sogenannten Pots, einzelne Kabinen, die verteilt über die Fläche stehen. Kuratorin Doris Christoph.
Das sind so quasi für eine Person Kabinen und die sind ein bisschen nachempfunden der Situation von Gamern, die alleine an ihren Desks sitzen und sich in den fremden Welten imaginieren.
Aber genau diese fremden Welten, die multiplen Realitäten, bergen eine große Gefahr. Die Bedrohung durch den vielerorts unkontrollierbaren Dschungel des Netzes, in der jeder und jede eine eigene Wahrheit für bare Münze hält. Wohl selten wurde das Internet und die KI auf so künstlerisch interessante Weise entzaubert wie in den Arbeiten von John Rathman.
Ich glaube, es gab noch nie eine mächtigere Instanz, die Informationen und unsere Wahrnehmung der Welt buchstäblich kontrollieren kann.
Während sich alle über die Dominanz von Twitter, Google und Co. beschweren und bekannt ist, welche Abgründe das Internet bietet, kann man bei manchen Fotos und Filmausschnitten dennoch kaum glauben, dass John Rathman sie so im Netz gefunden hat. Seine eigenen KI-generierten Werke verstärken das Grauen noch einmal. Er setzt seine Medienkritik in fantastische Bildwelten um. Eine Warnung von höchstem ästhetischen Genuss. Eine Ausstellung, die alle Sinne anspricht und an manchen Stellen überfordernd ist, aber ganz sicher nie langweilt.
Zu sehen bis zum 27. September im K21 in Düsseldorf, John Rathman. Zum Fazitteam gehört Tobias Wenzel, heute zuständig für den Blick in die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 30. Mai.
Sprengstöffchen, titelt das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Jürgen Kaube schreibt im dazugehörigen Artikel über Knallerbsen, also diese in Papier eingewickelten harmlosen Sprengkörper, die beim Aufprall auf den Boden knallen, zerfetzen und dabei oft einen Satz in die Luft machen. Aber warum nur schreibt Kaube darüber im Feuilleton? Weil er eine Ähnlichkeit, das heißt Potenzial zur Metapher, zwischen diesen Sprengkörperchen und zwei Männern zu erkennen glaubt, dem Intendanten der Wiener Festwochen Milo Rau und dem Investor und Demokratieverächter Peter Thiel. Der soll dort auftreten, was aber Milo Rau zuvor diskutieren möchte. Für die Wiener Festwochen hat die Bühnenknallerbse Milo Rau den amerikanischen Tech-Milliardär Peter Thiel zur Diskussion eingeladen, schreibt Jürgen Kaube in der FAZ. Thiel ist seinerseits ein mit Sand gefüllter Kopf, der sich seit Studienzeiten in Stanford ein paar Milligramm Sprengstoff aus Carl Schmitt und Leo Strauss, Transhumanismus, ultralibertärer Trampolatrie und Antichristenlehre zusammengelesen hat, um Reibungseffekte zu erzeugen. Gedanklich steckt nicht viel dahinter, aber wenn ein politisch einflussreicher Multimilliardär sich zu Boden wirft, macht das natürlich Lärm. Wie eine explodierende, in die Luft katapultierte Knallerbse wirkt auch Friedrich Merz in der Zeichnung des Karikaturisten Wolfgang Horsch. Zu bestaunen ist sie in der Süddeutschen Zeitung. Links davon hat Horsch Marilyn Monroe gezeichnet, in ihrer weltberühmten Pose über einem Schachtgitter in Manhattan, durch das die Zugluft ihr Kleid hochweht und den Blick auf einen Teil ihrer Beine freilegt. Darüber steht geschrieben: 100 Jahre Marilyn. Daneben die Karikatur von Friedrich Merz, der wie Marilyns Kleid, nur eben als ganze Person, von der ausströmenden Luft desselben Schachtgitters durcheinander und in die Höhe gewirbelt wird. Darüber ist zu lesen: ein Jahr Kanzler. 4 Minderjährige mindestens, könnte der Titel zum Artikel in der Süddeutschen lauten. Weckers vergessene Frauen, lautet der Titel in Wirklichkeit, für den Lena Kampf, Ralf Wiegand und Lea Weinmann monatelang recherchiert haben. Nachdem die SZ im letzten Jahr über eine Frau berichtet hatte, die als Minderjährige mit Wecker eine Beziehung gehabt haben will, haben sich nun 3 weitere Frauen an die SZ gewandt. Ihr Vorwurf ist moralischer Natur. Sie hätten Wecker als Fans kennengelernt, er habe seine Macht missbraucht und mit ihnen, als sie noch 17 waren, Sex gehabt. Weckers Anwalt habe der SZ mitgeteilt, heißt es im Artikel, der Sänger könne die Fragen der Journalisten dazu aus gesundheitlichen Gründen nicht beantworten. Das lesen Sie, liebe Hörer, bitte selbst nach, denn diese Kulturpresseschau soll mit Musik eines großen Musikers enden. Im Tagesspiegel schreibt Kai Müller über »The Boys from Dungeon Lane«, Paul McCartneys neues Album: »Man hätte fürchten können, dass dieses Alterswerk alle Schwächen haben würde, die letzten Versuchen innewohnen.« Aber McCartney könne sich noch immer auf seinen Sinn für Melodien und ihre Strahlkraft, die ihresgleichen suche, verlassen. Da knallt es musikalisch im besten Sinne, wie in einem schönen Feuerwerk, denn McCartney ist natürlich ein Knaller und keine Knallerbse. Sehr wohl für mickrige Knallerbsen hält, wie anfangs zitiert, Jürgen Kaube von der FAZ, Peter Thiel und Milo Rau. Mal spricht Kaube von einer sich selbst auf den Boden werfenden Erbse. Dann werfen die von Kaube sogenannten Knallerbsen selbst Knallerbsen, was beides Metaphern sind. Denn Kaube schreibt: Sie denken nicht, sie lesen nicht, sie argumentieren nicht. Sie werfen nur Papierkügelchen, gefüllt mit Sand, damit es knallt.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.